Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Leiden Sie unter Depression? Haben Sie depressive Gedanken, die Sie nicht loslassen? Befinden Sie sich in einer geistigen Nacht der Verzweiflung? Wussten Sie, dass Depression die am häufigsten verbreitete mentale Krankheit ist? Und gleichwohl ist es so, dass man aus Depressionen herauskommen kann und natürlich muss. Ich habe vor einigen Jahren eine Predigt gegeben über Entmutigung und die Tatsache, dass sich Entmutigung bekämpfen lässt. Das war, glaube ich, so im Jahre 2010. Die Predigt heute geht weiter über bloße Entmutigung hinaus und wird sich mit Depressionen befassen. Entmutigung kann ein Grund sein für Depression, aber nicht der einzige. Wissen Sie, wie ich sagte, Depression ist eine sehr weit verbreitete Krankheit. Eine Krankheit, eine Situation, eine Begebenheit, eine Kondition, die alles um einen herum zerstören kann und gleichwohl auch behandelt werden kann. Man kann etwas dagegen tun, aber sie kann Ehen zerstören. Sie kann das Berufsleben vernichten. Sie kann, was sehr wichtig ist, menschliche Charakterentwicklung verhindern, untergraben. Winston Churchill hat Zeit seines Lebens unter Depressionen gelitten. Er hat einmal die Depression den schwarzen Hund genannt. Abraham Lincoln hatte häufig unter depressiven Gefühlsschwankungen zu leiden. Und viele der Helden, der gerechten Menschen in der Bibel hatten mitunter Situationen zu bekämpfen, wo sie sogar willens waren zu sterben. Das ist nämlich ein Problem, dass wenn man über die Depression nicht Herr wird, man sogar sich dann mit Selbstmordgedanken beschäftigen mag. Fangen wir einmal mit Hiob an. Und Hiob war natürlich jemand, der sehr schwer zu leiden hatte. Vielleicht mehr als, und sicherlich mehr als die meisten in der Bibel, mit Ausnahme natürlich von Jesus Christus, und vielleicht auch mehr als die Menschen heute. Viele meinen ja, wenn die nur die Probleme hätten, die ich habe, dann würden sie besser verstehen, warum ich so reagiere, warum ich in solcher Nacht der Depression mich befinde. Aber schauen Sie, andere haben vielleicht noch weitaus mehr Probleme, ohne dass sie das wissen. Man kann nicht nur auf die Oberfläche blicken. Aber in Hiob Kapitel 6, da lesen wir angefangen Vers 1. Hiob antwortete und sprach: Wenn man doch meinen Kummer wägen und meine Leiden zugleich auf die Waage legen wollte. Denn nun ist es schwerer als Sand im Meer, darum sind meine Worte noch unbedacht. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist muss ihr Gift trinken und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Und fahren wir fort in Vers 8. Könnte meine Bitte doch geschehen und Gott mir geben, was ich hoffe, dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte, so hätte ich noch diesen Trost und wollte fröhlich springen. Aber auch der Schmerz mich quält ohne Erbarmen, dass ich nicht verleugnet habe die Worte des Heiligen. Er hatte die Befürchtung, dass wenn das noch so weitergehen würde, er vielleicht sogar abfallen würde von der Wahrheit. Und er sagte, ich will lieber sterben, warum nimmt mir Gott das Leben nicht? Rebekka hatte eine Situation, mit der sie kämpfen musste. Und wir lesen das in 1. Mose Kapitel 27. 1. Mose 27 und lesen wir zunächst einmal als Hintergrund 1. Mose 27. Und Vers 46, da sagt nämlich Rebekka zu Isaak: Mich verdrießt zu leben wegen der Hittiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hittiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Nun, es ging darum, wenn wir zurückkehren zu Kapitel 26, die Verse 34 und 35, was war der Hintergrund? Als Esau 40 Jahre alt war, da nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters, und die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Und jetzt sagte Rebekka, wenn das jetzt mit Jakob auch passiert, dann will ich lieber nicht weiter leben. Sie war sehr deprimiert darüber, dass eine solche Situation ihrer Familie entstanden war. Mose. Denken wir an Mose und seinen Wunsch zu sterben, weil einfach die Probleme, wie er meinte, zu schwer waren für ihn, sie zu bewältigen. 4. Mose, Kapitel 11. 4. Mose, Kapitel 11. Und lesen wir angefangen Vers 11. 4. Mose 11 und Vers 11. Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt? In das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast, woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Schauen Sie, das war wieder so eine typische Situation. Die wollten natürlich jetzt, dass Mose ihnen Fleisch gibt. Und Mose sagt, ja, wie kann ich das denn tun? Vers 14. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Er hatte auch den Punkt erreicht, wo er sagte, es ist zu schwer, ich kann es nicht mehr länger ertragen. Wenn du mir keine Abhilfe schaffst, sagt er hier zu Gott, dann töte mich lieber, als dass ich weiter in diesem Unglück leben muss. Elia war auch jemand, wir lesen diesen 1. Könige, Kapitel 19, der großartige Taten vollbracht hat, aber der auch zu dem Punkt gelangte, wo er meinte, es war für ihn zu schwer geworden. Er blickte auf die Probleme, die auf ihn hereinstürzten, und so lesen wir in 1. Könige, Kapitel 19 und Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, er hatte gehört, dass die Isabel ihn jetzt töten wollte. Und er kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte, sich zu sterben. Und er sprach, es ist genug. Ich kann nicht mehr weiter, ich habe genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Jeremia, der große Prophet Jeremia. Auch er hatte depressive Anwandlungen. In Jeremia Kapitel 15. In vielen Fällen geschieht dies, wenn man von Menschen verraten wird, verlassen wird, betrogen wird oder wenn einfach andere Situationen in einem Leben hereinbrechen, wo man meint, man kann das nicht mehr länger ertragen. Jeremia 15 und in Vers 10, da sagt er, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Ich habe niemandem geliehen und keiner hat mir geliehen und doch flucht mir jeder Mann. Und dann jetzt in Vers 18. Warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht verlässlich Wasser gibt. Das sagt er hier zu Gott. Auf dich kann man sich gar nicht mehr verlassen. Du bringst all dieses Unglück über mich herein und es wird keine Abhilfe geschaffen. Aber denken wir daran, er sagte, wehe mir, dass ich überhaupt geboren worden bin. Es wäre besser gewesen, ich wäre gar nicht erst geboren worden. Jona. Nun ja, der Jona, der lief davon, der wollte den Auftrag Gottes nicht erfüllen und dann hat er dann gleichwohl nach diesen Ereignissen mit dem Ungeheuer, diesem Seeungeheuer, das ihn verschlungen hat und dann wieder ausgespien hat, die Botschaft gebracht. Aber dann war er wieder sehr erzürnt über Gott, weil Gott Gnade erwies den Nineviten gegenüber, als die bereut hatten. Und so lesen wir in Jona Kapitel 4. In Vers 1, das aber verdroß Jona sehr. Er war zornig, betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Unheils gereuen, Vers 3. So nimm nun, Herr, meine Seele, also mein Leben, von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Und dann natürlich ein anderer Selbstmordkandidat war der König Salomo, der zumindest zur damaligen Zeit reichste Mann auf Erden und auch der weiseste Mann auf Erden. Aber es ging hier um menschliche Weisheit. Und diese menschliche Weisheit hat ihm in keinster Weise geholfen. Im Gegenteil. Er hat es nicht verstanden, damit richtig umzugehen. Zumindest nicht für weite Strecken seines Lebens hindurch. Im Buch Prediger lesen wir einmal Kapitel 2, was Salomo selbst gesagt hat über sich. Prediger Kapitel 2 und in Vers 17. Da hat er sehr viele Experimente angestellt, Versuche gemacht, um zu sehen, wie so das Leben hier auf Erden sich gestaltet. Und dann sagt er in Vers 17, darum verdroß es mich zu leben. Denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Vers 18, und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte, unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird, also alle seine Reichtümer. Und dann sagt er in Vers 20, da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um dass ich mich mühte unter der Sonne. Schauen Sie, er hat das alles auf physischer Weise tun wollen. Er hatte die wahren Werte, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, entweder gar nicht erkannt oder zumindest nicht in Anwendung gebracht in seinem Leben. Aber letztendlich ist es so, und das gilt wohl auch für Salomo, dass alle diese depressiven Anwandlungen überwunden worden sind von diesen Menschen. Die waren nicht an Zeit ihres Lebens dann deprimiert und litten unter Depression und starben dann in Depression. Das ist keineswegs der Fall. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 und in Vers 34. Und er spricht hier von den Menschen, die im Reich Gottes sein werden. Die haben des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Aus der Schwachheit und in Depression zu leben, ist schwach. Aber sie sind aus dieser Schwachheit zu Kräften gekommen, haben die Kraft aufgebracht, ihre depressiven Anwandlungen zu überwinden. Und sie sind stark geworden, auch im Kampf, und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen und so weiter und so fort. Sie haben ihre Depression überwunden. Sie sind aus Schwachheit stark geworden. Und nahezu 90% aller Menschen, das sagt man uns zumindest, die zeitweilig unter depressiven Gedanken und Gefühlen leiden, sind potenziell gesehen in der Lage, aus ihrer Depression herauszukommen. Wie viel mehr müsste das der Fall sein für Menschen, die die Wahrheit kennen? Aber es sind natürlich auch Situationen vorhanden, und man sagt so ungefähr 10%, da braucht man mehr, da braucht man medizinische Hilfe. Dann ist es wirklich eine klinische Depression, die so ohne weiteres nicht irgendwie behandelt werden kann, aus der man nicht so ohne weiteres herauskommen kann. Aber wie kommen Depressionen zustande? Was ist der Grund? Was sind die Ursachen für Depressionen? Zunächst einmal, sie kommen zustande durch Enttäuschungen und durch Rückschläge im Leben. Das Buch der Sprüche sagt uns da etwas in Kapitel 13 und in Vers 12. Sprüche 13 und Vers 12. Zunächst einmal, ich lese hier hauptsächlich von der revidierten Lutherbibel 2017. Da heißt das hier, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Aber man hofft auf etwas, man erhofft sich gewisse Dinge und das kommt dann nicht zustande. Und dann wird das Herz geängstigt. Das ist eine Übersetzung, eine mögliche. Aber die Hoffnung für alle, die bringt es wie folgt. Endloses Hoffen macht das Herz krank, lässt einen in Depression verfallen. Ein erfüllter Wunsch aber schenkt neue Lebensfreude. Aber es ist schon in der Tat so, dass man, wenn man sich etwas erhofft und dann kommt das nicht zustande, dann hat man zunächst einmal Angst vielleicht. Was kommt noch alles jetzt auf einen zu? Und man wird ganz buchstäblich krank. Und natürlich, Depression ist eine Krankheit, die man geheilt bekommen muss. Eine weitere Ursache für Depression ist Neid, Ärger, Bitterkeit. Man ist auf andere neidisch. Man ärgert sich, dass es einem nicht so gut geht wie die anderen. Man wird dann bitter. Warum passiert mir das immer nur? Warum werde ich nicht gesegnet wie andere? Ich tue doch so viel. Die anderen tun nichts. Und die werden gesegnet und ich werde nicht gesegnet. Sprüche Kapitel 14 und in Vers 30. Sprüche 14 und Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wiederum die Hoffnung für alle, ist eine moderne Übersetzung oder möglicherweise auch Interpretation, die bringt das hier sehr gut. Die schreibt, der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerrissen. Man sagt ja nicht ohne Grund, der ist krank vor Neid oder krank vor Eifersucht. Wenn das der Fall ist, dann schadet man sich weitaus mehr, als man sich das vielleicht denkt, denn dann ist der innere Friede weg. Die innere Ruhe ist weg. Diese Ausgeglichenheit, diese Gelassenheit, dieses Akzeptieren dessen, was Gott für einen vorsieht, alles das ist dann weg. Man will ja doch etwas haben, was man nicht hat, was andere vielleicht haben, aber man meint es haben zu sollen. Das wäre ja nur die Gerechtigkeit Gottes, dass ich das auch habe, was der andere hat. Und dann beneidet man ihn. Und dann begehrt man vielleicht das, was der andere hat. Und dann kommt Depression auf. Weil man es ja nicht hat. Depression kann natürlich auch erfolgen, wenn man seine selbst gesteckten Ziele und Vorstellungen nicht erreicht. Man hat also gewisse Wünsche und die finden dann keine Erfüllung. Das mag vielerlei Situationen beinhalten. Zum Beispiel finanzieller Status. Wieso habe ich nicht irgendwie diesen finanziellen Status, den andere haben? Es kann der Verlust eines geliebten Menschen sein. Und ich will gleich dazu Folgendes sagen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist es keineswegs verkehrt, sondern sogar sehr angebracht, dass man trauert. Wenn man sich diese Trauer hineinfrisst in sein Leben, dann irgendwann kommt es zum Überkochen. Der Vulkan wird dann ausbrechen. Aber das ist sehr gefährlich. Zunächst einmal frisst man den Schmerz in sich hinein, ohne ihn auszusprechen. Das ist sehr unrichtig. Nein, man sollte seinen Schmerz, man sollte seine Trauer durchaus zum Ausdruck bringen. Aber der Punkt ist der, man darf diese Trauer nicht weiter und weiter und weiter dann mit sich herumschleppen, vielleicht für Jahre hindurch, denn dann kann man deprimiert werden. Gerade auch für Menschen, die die Wahrheit kennen, bedeutet dies ja auch, dass wenn ein geliebter Mensch stirbt, wir wissen ja, dass wir ihn wiedersehen werden. Jeder Mensch, der gestorben ist, wird von Gott auferweckt werden zum Leben. Wir wissen das zu seiner Zeit. Das ist ja ein Trost, den wir haben. Wir haben ja diese Hoffnung. Sicherlich ist es richtig zu trauern. Natürlich. Aber man soll natürlich sich Grenzen setzen. Man muss sich Grenzen setzen. Depression kann dadurch entstehen, dass man dieser Trauer keine Grenzen setzt. Über den Verlust eines geliebten Menschen. Sie kann dadurch entstehen, dass man einen Wunsch hat, ein Begehren hat, dass man doch sich verheiraten möchte, dass man einen Ehemann findet, dass man eine Ehefrau findet und man findet sie nicht. Und dann wird man deprimiert. Und dann hat man diesen unerfüllten Wunsch nach einem Ehemann, einer Ehefrau. Aber vielfach muss man auch davon ausgehen, dass gerade wenn Gott in ihrem Leben wirkt, er weiß, was er tut und vielleicht gibt es da noch niemanden oder aber der Zeitpunkt ist einfach noch zu früh. So, dann kann Depression natürlich erfolgen, wenn man seine Arbeit verliert und wenn man jetzt nicht weiß, wie es weitergehen soll und man sieht sein Unglück, seine Situation meine, gerade hier auch in Amerika ist es so, dass ja nun aufgrund dieses Shutdowns, diesem zeitweiligen Shutdown, wie es so schön heißt, der Regierung, die haben sich ja zunächst einmal in keinster Weise einigen können. Viele Menschen haben entweder jetzt die Situation, dass sie gleichwohl arbeiten müssen, aber kein Geld erhalten, oder aber, dass sie gar nicht arbeiten dürfen. Das sind so um die 800.000, wie man so schätzt. Die erhalten jetzt kein Geld. Nun, die können sehr leicht in Depressionen verfallen, denn die müssen ja ihre Rechnungen bezahlen. Und andere, die jetzt Verträge abgeschlossen haben mit der Regierung, die aber keine Angestellten sind, die werden natürlich auch nicht bezahlt. Bei denen, die Angestellte sind, geht man davon aus, dass die vielleicht rückwirkend dann doch ihr Gehalt noch erhalten. Diejenigen, die Verträge abgeschlossen haben, die erhalten gar nichts, auch nicht rückwirkend. Und da müssen sich viele jetzt die Frage stellen, können wir das weiter überhaupt ermöglichen oder müssen wir uns eine andere Arbeit suchen? Das sind Situationen, da kann man sehr leicht in Depression verfallen, wenn man nicht aufpasst. Aber Depression ist ja nie eine Lösung. Wie sieht es mit Gesundheitsproblemen aus? Man ist krank, man will geheilt werden, man wird nicht geheilt. Es wird nicht besser. Da kann man sehr leicht in Depression verfallen, sogar Selbstmord begehen. Das haben ja einige auch getan. Die haben gesagt, okay, meine Situation ist die, ich habe auch Schmerzen. Ich werde einfach nicht geheilt, es wird nicht besser. Es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Und dann haben die Selbstmord begangen. Gerade für Frauen ist es so. Man verliert, wie man so schön sagt, seine jugendliche Schönheit. Man will jetzt krampfhaft versuchen, diese jugendliche Schönheit zu erhalten durch Operationen und so weiter und so fort, aber nach einer gewissen Zeit klappt das ja auch nicht mehr. Und dann wird man deprimiert. Oder man möchte Kinder haben und kann keine Kinder erhalten und bekommen. Dann wird man deprimiert. Schauen Sie, das sind Gründe, die letztlich auf etwas hinauslaufen, das man sehr klar betrachten muss. Man konzentriert sich auf Werte, auf physische Werte. Alles dies sind physische Werte, die aber letztlich nicht die wahren Werte sind. In Matthäus 6, und diese Stelle kennen wir ja alle, angefangen mit Vers 25, sagt uns Christus, ja, was sorgt ihr euch um das, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt und so weiter und so fort, womit ihr euch kleiden sollt? Gott weiß das ja alles, dass ihr das braucht. Die Priorität war und ist und wird es immer sein. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das sind diese geistlichen Werte, um die es geht. Und dann werden diese physischen Werte euch gegeben werden. Das ist auch ein Versprechen, was uns Gott gegeben hat, wenn man daran glaubt. Schauen Sie, alles Physische wird letztlich durch das Geistige ersetzt werden. Wir sollen heute göttlichen, gerechten, heiligen Charakter bilden in unserem Leben. Und das ist der Charakter, der bleibt. Alles andere letztendlich in unserem Leben wird vergehen. Aber dieser göttliche Charakter wird bleiben. Und was sagt uns Christus? Wer andere und anderes mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wenn man Gott wirklich liebt, wenn man Christus wirklich liebt, dann weiß man, dass man göttlichen Charakter in diesem Leben bilden muss. Dass man zunächst einmal ablehnt, was falsch ist, akzeptiert, was richtig ist, die Entscheidung trifft, das Falsche nicht mehr länger zu tun, das Richtige zu tun und dann eben auch diese Entscheidung durchführt in seinem Leben. Ich möchte einmal Lukas Kapitel 14 aufschlagen hier und etwas kurz erklären. Lukas Kapitel 14 und in Vers 26. Lukas 14 und Vers 26. Da sagt Christus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer dieses alles nicht hasst, nur das Wort hassen in der Bibel kann vielfach bedeuten, weniger lieben im Vergleich. Und das ist genau hier auch der Punkt. Man muss Gott mehr lieben, Jesus Christus mehr lieben und das, für das sie stehen, als alles andere. Die Hoffnung für alle schreibt, ich muss für ihn wichtiger sein als, und das zählt dann diese Dinge da auf. Oder die Gute Nachricht von 1975, die schreibt, der muss Vater und Mutter an die zweite Stelle setzen. Vater, Mutter und so weiter und so fort, sein eigenes Leben. Es geht um eine Priorität. Die gleiche Priorität, von der Christus in Matthäus Kapitel 6 geschrieben hat. Man muss zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen. Aber manche versuchen, ihrer Depression dadurch Herr zu werden, dass sie sexuelle Befriedigung suchen, also Ablenkung, oder dass sie zu Alkohol oder Zigaretten greifen, oder auch vielleicht Drogen. Aber dadurch wird die ganze Sache nur noch schlimmer. Denn man kann ja seine Probleme nicht durch sexuelles Fehlverhalten aus der Welt schaffen. Man kann sie nicht im Alkohol ertränken. Man kann sie nicht durch Zigaretten wegblasen. Die Probleme bleiben nach wie vor bestehen. Und jetzt kommen dann noch weitere Probleme mit hinzu. Und es wird einem gesagt, dass andere an unserer Situation schuld sind. Uns trifft ja gar keine Verantwortung. Wir sind ja die hilflosen Opfer der Gesellschaft oder unserer Erziehung, wie wir so im Elternhaus groß wurden. Das Gefühl des sich selbst Bemitleidens wird dadurch gefördert. Doch da überwindet man Depression nicht, ganz im Gegenteil. Dieses Selbstbemitleiden verstärkt nur noch die Depression, in der man vielleicht bereits schon steckt. Schauen Sie, es ist die Verletzung der Gebote Gottes, die negative Reaktionen und Depressionen in uns erzeugt. Der Grund für Angst, für Furcht vor dem Ungewissen, der Grund für Depression ist das Brechen des geistlichen Gesetzes Gottes. Depression kommt durch das vergebliche Jagen nach falschen Werten, durch falsche, unerfüllte Begierden, durch falsche Handlungen, Haltungen, Erwartungen, durch eine falsche Denkweise. Ganz allgemein gesagt, Depressionen kommen dadurch, dass man den Weg des Nehmens geht. Schauen Sie, man muss die falschen Werte mit den richtigen Werten ersetzen. Man muss aufhören, das Falsche zu tun, wie ich eben schon sagte. Man muss beginnen, das Richtige zu tun. Man muss Gottes Vergebung erlangen für seine Sünden. Und geistige Krankheit, Depression, ist das Resultat, wenn man Gottes physisches und geistiges Gesetz bricht. Das ist das Resultat. Schauen Sie, dann kommt etwas weiteres hinzu. Zunächst einmal hat man jetzt Sünde begangen. Man hat Gottes geistige Gesetze gebrochen. Vielleicht weiß man das gar nicht mal so recht, dass man dabei ist, Gottes geistige Gesetze zu brechen. Aber wenn man das Gesetz Gottes bricht, kommt es automatisch zu einer Konsequenz. Und Satan und seine Dämonen, die wissen das natürlich. Und die sind sehr schnell dabei, wenn wir uns dafür anfällig machen, mehr und mehr negative Gefühle zu senden. Sie stecken bereits schon in einer negativen Situation. Dann werden die mehr und mehr dann ihnen weitere negative Gedanken senden. Psychologen, Psychiater verstehen vielfach nicht diese geistige Dimension. Aber uns sollte die bewusst sein. Schauen wir uns einmal Epheser Kapitel 2 an. Epheser Kapitel 2 und lesen wir angefangen in Vers 1. Epheser Kapitel 2 und in Vers 1. Da heißt es auch, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Schauen Sie, er ist in den Kindern des Ungehorsams am Werk, er wirkt. Und wir alle waren Kinder des Ungehorsams. So sagt er in Vers 3, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft, menschlicher Vernunft, und waren Kinder des Zorns, von Natur aus, wie auch die anderen. Schauen Sie, es ist Satan, es sind die Dämonen, die herrschen, die auch über uns noch weiterhin herrschen wollen. Die Menge Bibel schreibt, dass sie die Gewalt haben in der Luft oder auch besser durch die Luft. Die senden nämlich Gedanken, die senden Emotionen. Und wir sind leider sehr oft darauf programmiert, anfällig, diese Gedanken in Empfang zu nehmen. Schauen Sie, negative Gedanken rühren letztendlich von Satan her. Man denkt über all das nach, was man nicht hat. Man denkt über all sein Unglück nach, über diese Probleme, denen man sich gegenüber sieht. Und dann vergleicht man sich mit anderen und sagt, ja, warum haben die jetzt diese Probleme nicht? Und dann beginnt man wiederum neidisch zu werden und so weiter und so fort. Das sind alles Gedanken, die nicht von Gott kommen. Die kommen von Satan. Und man muss dem widerstehen. Man muss dem widerstehen. Man muss Satan und seinen Gedanken, seinen Emotionen, seinen Einflüsterungen, die auch ganz unbewusst geschehen mögen. Man sieht ja Satan nicht. Man empfindet nur diese negativen Emotionen. Und weiß gar nicht so recht, wie die eigentlich so zustande gekommen sind. Man muss dem widerstehen. Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4. Und lesen wir einmal Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Widerstehet dem Teufel. Wenn man diesen negativen Gedanken, diesen negativen Emotionen widersteht, dann werden die auch von uns fliehen. Dann ist das eine Möglichkeit, über die Herr zu werden. Man muss solche Gedanken kontrollieren. Man muss erkennen, wo die eigentlich herkommen. Und so lesen wir in 2. Korinther Kapitel 10. 2. Korinther Kapitel 10 und angefangen in Vers 4. 2. Korinther 10 und angefangen in Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes, die sind nicht fleischlich. Wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen, mit regelrechten Gewehren und Kanonen und dergleichen. Nein, aber die sind schon mächtig im Dienste Gottes. Das sind nämlich geistliche Waffen. Sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, Absichten zerstören, wir, und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Diese Gedanken, die wir jetzt erhalten, die wir haben, sind das jetzt Gedanken, die von Gott kommen? Sind das göttliche Gedanken? Oder sind das vielleicht satanische Gedanken? Wenn ja, dann müssen wir sie gefangen nehmen. Mit anderen Worten, nicht zulassen, dass sie sich weiter in unserem Gehirnkasten verbreiten. Dämonen verstehen es, die negativen Gefühle in uns anwachsen zu lassen, bis eine totale Depression erreicht ist. Und dies kann sogar dazu führen, dass man sich umbringen will. Schauen wir uns einmal an, wie das bei Judas Iskariot der Fall war. In Matthäus Kapitel 27, da wird ja davon gesprochen, nachdem er ihn verraten hatte, dann hat sich das nicht so entwickelt, wie Judas das so sah. Er verriet Christus, aus welchen Gründen auch immer. Nun gut, er hatte natürlich diesen Wunsch, diese Begierde nach Reichtum, nach Macht, nach Geld. Und dann lesen wir in Matthäus 27 und in Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, das war vielleicht nicht das etwas, was er gerade so erwartet hatte, da reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Absolute Heuchler. Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Jetzt war er nicht mehr in der Lage, mit dem, was er angerichtet hatte, umzugehen. Er hatte auch keine richtige, wahre, göttliche Reue hier. Er hatte menschliche Reue. Aber diese menschliche Reue, die bringt einen letztlich zum Tode, wie uns auch Paulus sagt. Nein, man muss die wahre Reue haben, die auch eine Änderung hervorbringt in seinem Leben. Nicht nur eine zeitweilige Reue, die einem eigentlich nicht viel hilft. Petrus sagt weitaus mehr noch über dieses Ereignis. Es ging nicht nur alleine um das bloße Erhängen, sondern er beschreibt auch, wie das vonstatten ging in Apostelgeschichte 1. Um deutlich zu machen, wie verwerflich alles dies gewesen ist. In Apostelgeschichte 1 und Vers 18. Der erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn und stürzte vornüber und barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Er beschreibt das ganz plastisch, um deutlich zu machen, wie das Ende von Judas war. Kehren wir zum Buch der Sprüche zurück, in Sprüche Kapitel 25. Sprüche Kapitel 25. Und lesen wir einmal Vers 28. Sprüche 25 und in Vers 28. Es geht nämlich auch darum, dass man sich selbst kontrollieren muss. Man muss nicht einem Mangel an Selbstkontrolle nachgehen. Und so lesen wir hier: Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Nun, die Hoffnung für alle schreibt: Wer sich nicht beherrschen kann, der ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern. Die Schlachterbibel: Wer seinen Geist nicht beherrschen kann. Die Mengebibel: Dessen Geiste Selbstbeherrschung mangelt. Man muss diese Selbstbeherrschung haben, dass man weiß, okay, man steckt bereits schon in einer Misere. Jetzt nicht noch weiter in die falsche Richtung laufen. Denn dann hat man letztendlich den Punkt erreicht, dann ist man total schutzlos. Dann wird es nur noch schlimmer werden. Und natürlich schutzlos gegenüber Satan, schutzlos gegenüber den Dämonen. Die haben dann, wie es im Englischen heißt, a field day. Also die kommen dann von allen Seiten auf einen zu und man ist dann nicht in der Lage, irgendwo dem zu widerstehen, weil man sich ihnen ergibt. Weil man sich diesen falschen Gedanken, diesen falschen Emotionen ergibt, die dann zu falschen Handlungen führen. Wie kann man dann Depressionen begegnen? Nun dadurch, zunächst einmal, dass man einen engen Kontakt mit Gott aufsucht oder beibehält. Und dazu bedeutet natürlich auch, dass man kontinuierlich betet, gerade auch in Zeiten der Depression, und seine Hilfe erfleht. Das hört sich vielleicht sehr einfach an, aber wenn man in einer Depression steckt oder hineinschlittert, dann ist das gar nicht so einfach. Dann will man nämlich irgendwo gar nicht diesen engen Kontakt mit Gott haben. Aber das ist ein Fehler. Dann und gerade dann ist es wichtig. Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sie können das auch in Römer 12, Vers 12 und auch in 1. Thessaloniker 5, Vers 17 nachlesen. Man soll alle Zeit beten. Nicht nur hin und wieder, nicht nur einmal in der Woche. In der Zwischenzeit hängt man seinen depressiven Gefühlen nach und seinen Gedanken. Aber das Beten alleine hilft auch nicht, wenn man gleichwohl in Sünde verharrt. Man muss also sich richtig verhalten. Zunächst einmal muss man begreifen, dass Sünde uns von Gott trennt. Also wenn Sie jetzt zwar beten, aber gleichwohl in Sünde verharren, gleichwohl Gottes geistliche und physische Gesetze brechen, dann müssen Sie nicht meinen, dass Gott sie erhört. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es geht also darum, dass man das Richtige tut, indem man mit seinen Sünden umgeht. Was tut man? Man hört auf zu sündigen und man bittet Gott um Vergebung. Denn Gott weiß, und Sie und ich sollten wissen, dass unvergebene Schuld, Schuld, die nicht vergeben worden ist, Angst erzeugt, Furcht erzeugt, und zwar in uns. Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir bereuen und wenn wir uns Gott zuwenden. Sprüche 28. Sprüche 28 und lesen wir Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, wer leugnet, dass er sündigt, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, anerkennt, zu Gott bekennt um Vergebung bittet und lässt, das ist der Punkt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer sie bekennt und lässt, schauen wir uns 1. Johannes an, den 1. Johannesbrief. Und lesen wir einmal im 1. Kapitel, Vers 9. 1. Johannes Kapitel 1 und in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er wird dann auch diese negativen Gedanken der Depression und die Depression von uns nehmen. Wenn wir diesen Schritt tun, wir bereuen unsere Sünden, wir bitten Gott um Vergebung, wir lassen unsere Sünden sein und dann wird Gott unsere Gebete erhören. Und was müssen wir dann tun? Nicht wieder auf der Vergangenheit herumreiten, wie das Kamel, von dem Erich Kästner mal gesprochen hat, daherkommen und alles das, was dann unter dem Gras verborgen ist, über das Gras gewachsen ist, wieder runterfressen. Nein, wir sollen das Vergangene ruhen lassen. Philipper, Kapitel 3. Philipper, Kapitel 3 und Vers 13. Meine Brüder und Schwestern, sagt Paulus, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel der göttlichen Charakterbildung und letztendlich der Auferstehung im Reich Gottes, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er musste das tun, wie wir das alle tun müssen. Schauen Sie, wir müssen alle unsere Lasten, unsere Bürden auf Gott übertragen. Da gibt es viele Stellen, auf die ich hier eingehen könnte. Aber kurz Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr unter depressiven Gedanken leidet, vielleicht in Depression seid. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe, Frieden, weg von Depression. 1. Petrus Kapitel 5 gibt uns eine weitere Stelle hierzu. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schauen Sie, das hört sich leicht an, ist vielleicht nicht immer leicht, wenn man in diesen Situationen steckt, aber das ist das, was wir tun müssen. Wenden wir uns an Gott, lassen wir Gott unsere Kämpfe kämpfen. Lassen wir Gott unsere Depression wegnehmen. Psalm 147. Psalm 147, lesen wir die Verse 2 und 3. Psalm 147 und Vers 2. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Das ist noch eine Prophezeiung für die Zukunft, natürlich. Aber hier wird ganz allgemein etwas Folgendes gesagt. Vers 3. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden, auch die Wunden des Herzens. Manchmal kann es sehr schwierig sein, von diesen Wunden des Herzens loszukommen, wenn uns, sagen wir mal, Menschen verraten, wenn sie in Heuchelei gelebt haben und dann wird ihre wahre Natur offenbar. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, dies zu sehen. Aber Gott hilft einem auch dann. Nun, das Problem ist, man muss natürlich Gottes Hilfe wollen. Jeremia Kapitel 6 und Vers 16 sagt uns dazu Folgendes. Jeremia Kapitel 6 und Vers 16. So spricht der Herr. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darin. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen, wir wollen's nicht tun. Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht ihre Wege ändern. Sie wollen einfach nicht sich an Gott wenden. Sie wollen einfach nicht, dass Gott ihnen hilft. Und sie wollen natürlich auch nicht so leben, wie Gott es von uns erwartet und vorschreibt. Naja, und dann wird natürlich die Depression, in der man vielleicht schon stecken mag, nur noch schlimmer werden. Denn wie ich sagte, Sünde, und das ist ja dann Sünde, führt zu automatischen Konsequenzen. Es ist auch so, dass man sich nicht auf Menschen verlassen darf und dabei Gott vergessen darf, denn dann wird man auch von der Depression nicht geheilt werden. Schauen wir uns noch einmal Sprüche Kapitel 29 dazu an. Sprüche 29 und lesen wir Vers 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Hoffnung für alle schreibt, der ist gelassen und sicher. Wenn man sich an Menschen wendet, vielleicht auch Angst vor denen hat, Furcht vor denen hat, einen falschen Respekt vor denen hat und meint, man muss natürlich jetzt so leben, wie die es von uns erwarten und dadurch lebt man in Sünde, ja, das bringt einen zu Fall. Aber wer sich auf Gott verlässt und dann auch Gottes Wege geht, der ist gelassen. Der kommt nicht in Depression hinein. Und der ist sicher vor Verführung, der ist sicher vor den Einflüsterungen Satans in dem Sinne, dass er sich denen nicht ergibt. Worauf es hinausläuft, ist ganz einfach die Tatsache, dass man den Weg des Nehmens nicht mehr weitergehen darf. Man muss ihn durch den Weg des Gebens ersetzen. Das ist der wichtigste Punkt, den ich Ihnen heute mitgeben kann im Hinblick auf die Überwindung von Depressionen. In 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Da lesen wir einmal Vers 18. 1. Johannes 4 und Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Schauen Sie, Furcht, die Angst, was kann einem jetzt noch passieren in der Zukunft? Man steckt bereits schon in Schwierigkeiten, wie es jetzt aussieht. Die muss durch die Liebe Gottes verdrängt, überwunden, ausgemerzt werden. Furcht ist nicht in der Liebe. Gott ist Liebe. Wir lesen dies in 1. Johannes 4 und Vers 16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber Liebe ist etwas, was gibt. Es ist nicht etwas, was nimmt. Und Gott ist deshalb nie deprimiert, weil er die Liebe ist. Er personifiziert die Liebe des Gebens. Und Liebe wird definiert als das Halten der Gebote Gottes. Schauen Sie, 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, oder besser übersetzt, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Und dann auch im 2. Johannes, im 2. Johannesbrief und in Vers 6. Und das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinen Geboten. Das ist die Liebe. Und in dem Maße, in dem wir in Gottes Liebe wachsen, werden unsere Ängste, werden unsere Depressionen abnehmen. Aber wie ich sagte, Liebe ist etwas, was aus uns heraus strömen muss im Hinblick auf andere. Die 10 Gebote sagen uns, was die Liebe Gottes ist. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Die ersten 4 Gebote zeigen uns, wie man Gott liebt. Die letzten 6 zeigen uns, wie man den Nächsten liebt. Im Psalm 37 wird etwas hinzugefügt. Psalm 37 und lesen wir einmal Vers 3. Psalm 37 und Vers 3. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande, nähre dich redlich. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. weg von dem Negativen. Und das bedeutet auch, unsere eigene Gedankenwelt muss sich auf Gott konzentrieren. Schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 4 an. Tue Gutes und ich möchte sagen, denke zunächst einmal Gutes. Denke daran, Gutes zu tun und dann tue es. Philipper Kapitel 4. Und lass dich nicht von negativen, herunterziehenden, morbiden Gedanken beherrschen. Philipper Kapitel 4 und Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen sinne in Christus Jesus bewahren. Nicht zulassen, dass Satans Gedanken bei ihnen Fuß fassen. Weiter, Brüder und Schwestern, Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Schauen Sie, er konzentriert sich auf das Positive. Auch bei sich selbst und bei anderen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man kann sich selbst ja nicht hassen und dann meinen, man könnte dann den Nächsten lieben. Das geht ja gar nicht. Und so sollen wir auf das blicken, was anderen dient. Sich nicht nur auf sich selbst konzentrieren. Und das ist gerade bedeutsam und wichtig, wenn man in einer Depression steckt. Wenn man sich dann laufend auf seine eigenen Probleme konzentriert, kommt man aus der Depression in keinster Weise raus. Man kann nicht sagen, ach, schau mal an, wie es mir so schlecht geht. Es ist unmöglich, dass ich da irgendwo rauskomme. Wird nur noch schlimmer werden. Ich gebe halt auf. 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Philipper Kapitel 2 und Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Die gute Nachricht schreibt, ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn man aus der Depression herauskommen will, denn da denkt man nur an sich selbst. Bemitleidet sich selbst, sein Unglück, seine Situation. Rauszukommen aus dieser Situation ist, an andere zu denken. Wie man denen helfen kann. Römer 14 und Vers 2. Römer 14 und Vers 2. Schauen wir uns an, was da gesagt wird. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Schauen Sie, dann hört man nämlich auf sich selbst zu blicken, auf sich selbst, seine eigenen Probleme, sondern man beginnt auf andere zu blicken. Um es noch einmal zu sagen, man kann dadurch aufhören, sich selbst zu bemitleiden, indem man anderen hilft, die Hilfe brauchen. Und wie ich sagte, ganz besonders ist das wichtig in Zeiten, wenn wir unter Depression leiden. Johannes 15 und Vers 13 sagt uns die Einstellung von Christus, die wir in unserem Leben auch anwenden müssen. Johannes 15 und Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wir lesen, dass Gott uns seinen Sohn gab. Liebe ist der Weg des Gebens. Gott gab uns seinen Sohn, dass er für uns starb, sodass wir leben können. Jesus Christus starb für uns, gab sein Leben dahin, damit wir leben können. Sind wir willens, für andere unsere Zeit zu opfern. Es muss nicht unbedingt jetzt das Leben sein, aber unsere Zeit. Anstatt dass wir jetzt im Selbstmitleid verharren und unsere Zeit in sogenannten Ablenkungen vergeuden. Das ist die Frage. Epheser Kapitel 5. Die Verse 1 und 2. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und so sollen wir jeden Tag, jede Gelegenheit nutzen, um diese Liebe anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Natürlich auch Gott gegenüber. Man liebt ja Gott nicht, wenn man seine Gebote bricht. Aber auch anderen gegenüber. Epheser Kapitel 5, lesen wir weiter in Vers 3. Von Unzucht aber. Man begeht jetzt sexuelle Unzucht, um aus der Depression herauszukommen, sich davon abzulenken möglicherweise. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun, Närrischen oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Und dann fahren wir vor den Vers 15 in Epheser 5. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein. Ach, ich muss jetzt eine Ablenkung haben von meinen deprimierenden Situationen und Gedanken und meiner Situation, in der ich jetzt stecke. Okay, greife ich mal zur Pulle. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, ganz automatisch. Sie werden betrunken, sie werden handeln, wie sie als nüchterner Mensch vielleicht nicht handeln würden. Nicht handeln sollten. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Habt diese enge Beziehung zu Gott, der euch helfen wird, aus all dem Schlamassel herauszukommen. Schauen Sie, Paulus hätte sehr wohl deprimiert sein können. Er war sicherlich auch öfters enttäuscht worden, als er verlassen wurde von Menschen, verraten wurde von Menschen, als er betrogen wurde von Menschen, die sich vielleicht zunächst einmal in Heuchelei an ihn gewandt hatten und dann, als es ihm nicht so gut ging, scheinbar ihn verlassen haben, als er ganz alleine war. Schauen wir uns einmal an, was Paulus hier schreibt in 2. Korinther 11. Einige meinen, auch ihre Probleme, die sind so groß, andere haben solche Probleme nicht. Haben Sie eine Ahnung? Sie schauen vielleicht auf das Oberflächliche, aber Sie kennen ja gar nicht und wissen ja gar nicht, haben ja keine Ahnung von dem, was wirklich vorgehen mag. Der Paulus, der hat es ja mal beschrieben, wie sein Leben aussah. 2. Korinther, Kapitel 11, angefangen in Vers 23. Sie sind Diener Christi? Ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr vor meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, außerdem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Sie meinen, Sie haben Probleme? Haben Sie das alles durchgemacht, was Paulus durchgemacht hat hier? Er fährt fort. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und jetzt fährt er fort, uns zu erklären, wieso er nicht in Depression geraten ist, aufgrund dieser ganzen Probleme, die er da durchgemacht hat. Kapitel 12 und Vers 9. Er hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft, Gottes Kraft, die vollendet sich in der menschlichen Schwachheit. Darum würde ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Er hat sich auf Gott konzentriert. Und darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Mit anderen Worten, er hat nicht irgendwo jetzt depressiven, negativen Gedanken nachgehangen. Denn wenn ich schwach bin, menschlich gesehen, dann bin ich stark, weil nämlich Gottes Kraft mir diese Stärke gibt. Und was sagt er noch? In 2. Korinther, Kapitel 4 und in Vers 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Die gute Nachricht schreibt, obwohl ich nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Manchmal weiß man nicht mehr weiter. Manchmal weiß man nicht, wie das weitergehen soll. Aber wird man dann deprimiert? Nein, man verliert nicht den Mut. Die Hoffnung für alle schreibt, wir sind oft ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Dann in Vers 9. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Oder die gute Nachricht schreibt, aber ich komme wieder auf. Schauen Sie, er mag fallen, er mag zunächst einmal Probleme haben, aber er lässt sich davon nicht beherrschen. Er kommt wieder hoch. Er kommt aus vielleicht deprimierenden Gedanken heraus. Vers 16. Darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, auf die sichtbaren Probleme, sondern auf das Unsichtbare. Wir blicken auf Gott, wir blicken auf die Geistwelt, wir blicken darauf, was uns eines Tages an Lohn, an Verheißung gegeben werden wird, Mitglieder zu werden, als unsterbliche Gottwesen im Reich Gottes. Und er sagt, was sichtbar ist, ist zeitlich, vergänglich. Doch was unsichtbar ist, das ist ewig. Und so muss jeder denken. Diese Einstellung muss jeder haben, der seine Depression überwinden will. Und es ist denkbar, es ist möglich. Es kann geschehen, wenn Sie diese Prinzipien, die ich heute Ihnen aufgezeigt habe, anwenden in Ihrem Leben. Es kann, es wird geschehen. Sie müssen Ihren Teil tun. Aber Sie müssen nicht versuchen, es alleine zu schaffen, sondern Sie müssen Gottes Hilfe brauchen. Und leben Sie Gottes Weg des Gebens, der Weg der Liebe, die eine gebende Liebe ist. Konzentrieren Sie sich auf andere. Vergessen Sie Ihr Selbstmitleid und Ihre Situation. Und denken Sie immer daran, nichts geschieht in Ihrem Leben. Ganz besonders dann, wenn Sie von Gott berufen sind, wenn Sie bereits in Gottes Wahrheit sind. Nichts geschieht in Ihrem Leben, von dem Gott nichts weiß und von dem Gott nicht sagt. Ich lasse es zu, aber ich gebe euch auch den Weg, herauszukommen, zunächst einmal zu ertragen, was geschieht, und herauszukommen aus gewissen Situationen. Und er mag das auf Arten und Weisen tun, die Sie vielleicht überhaupt gar nicht voraussehen. Nun, zum Abschluss. Wiederum auch hier, vor vielen Jahren habe ich ein Gedicht verfasst mit dem Titel Unglück. Und ich denke, ich habe es ja auch mir gegenüber selbst zum Ausdruck gebracht, aber ich hoffe, dass ich Ihnen auch ein wenig jetzt hier mit dem Lesen dieses Gedichtes eine gewisse Erkenntnis geben kann, gewissen Mut. Unglück. Wir hatten ja von Hiob gesprochen. Kehren wir zu Hiob zurück. Der Herr hat's gegeben, vom Herrn ist's gekommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Denn Wohlstand und Reichtum, Ruhm, Achtung und Ehre, all dieses erlangen wir gern. Doch kaum hat man Kunde von Trübsal vernommen, ist frühere Freude dahin. Gefühle der Sicherheit sind schnell zerronnen. Verzweifelt sucht man nach dem Sinn. Gepeinigt, verspottet, unschuldig verurteilt, dies Leben freut einen nicht mehr. Gleichwohl lässt dies Gott zu. weil er einen Zweck hat. Doch scheint dieser Trost jetzt so leer. Wenn Finsternis herrscht, wenn das Unheil hervorbricht, wenn wild uns das Schicksal bedroht, dann schaut uns Gott an, ob wir Zuversicht haben, trotz all unserer schrecklichen Not. Gedenkt doch der Worte, die Hiob gesprochen, als Satan geschnaubt und getobt. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.